Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über Gedichte, Gedichte aus einer buchstabenverdrehten Welt. Ich lese mal ein kleines Stück vor. Ramsterhadeln, bunte Hellen, werde ich zum Kriminellen. Greine schwunzen, Bröven, Lüllen, ich plane sie eiskalt zu killen. Hickeriki, der Kahn, zäh, die Miege, sie sind tot, wenn ich sie kriege. Blische Fubbern, so heißt dieses Gedicht von Niels Mohl aus seinem neuen Buch König der Kinder. Das schauen wir uns hier an, in 10 Minuten etwa. Die Kabarettistin Lisa Eckhardt, die veröffentlicht jetzt auch einen Roman. Omama wird er heißen, in 10 Tagen kommt er raus. Sie sollte mit diesem Roman beim Hamburger Literaturfestival Harbourfront auftreten. Aber dort wurde Lisa Eckhardt jetzt ausgeladen. Es wurde mit Sicherheitsbedenken begründet. Und wir wollen uns anschauen, ob das jetzt ein weiterer Fall von Cancel Culture ist. Das bespreche ich mit meiner Kollegin Wiebke Poromka, die hier im Studio ist. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Diese Sicherheitsbedenken, die haben zu tun mit Antisemitismusvorwürfen gegen Lisa Eckhardt. Wo kommen die her, diese Vorwürfe?
Genau, die rühren aus ihrem Kabarettprogramm, wo sie immer wieder sehr offensiv und provokativ mit antisemitischen und auch rassistischen Klischees spielt. Um also ein Beispiel zu nehmen, einer dieser Witze bewegt sich ungefähr auf diesem Niveau, man solle Juden wie Harvey Weinstein doch ruhig so ein paar das Begrapschen von Weibern gestatten, weil mit Geld sei eben nicht alles wieder gut zu machen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ich habe jetzt gerade gesagt, sie spielt mit diesen Klischees, ob das die richtige Formulierung ist, ob sie sie nicht eher triggert oder vielleicht auch produziert und reproduziert.
Jetzt sagen ja die Hamburger Veranstalter, es sei von vornherein klar gewesen, dass diese Lesung von Lisa Eckhardt gesprengt werden würde da in Hamburg. Wer würde dort diese Lesung sprengen?
Ja, es gibt eine Mail, die vom Veranstaltungsort geschrieben wurde, wiederum an die Veranstalter, und die sagen, dass es sich in der Nachbarschaft schon Proteste formieren. Es gibt aber auch noch einen anderen kleinen Vorlauf, nämlich dass sich andere KünstlerInnen geweigert haben, mit Lisa Eckhardt aufzutreten. Und dann haben sie das sozusagen örtlich ein bisschen auseinandergezogen und haben auch Frau Eckhardt nahegelegt, dass sie selbst absagt. Und da hat sie sich geweigert.
Und was halten Sie jetzt davon, dass so eine Autorin ausgeladen wird?
Um es mal vorweg zu sagen, ich kann natürlich diese Sicherheitsbedenken nicht einschätzen. Ich möchte auch überhaupt nicht gutreden, was Lisa Eckhardt in ihrem Kabarettprogramm macht. Das ist auf jeden Fall kritikwürdig und problematisch. Aber wenn was kritikwürdig und problematisch ist, finde ich immer, man muss darüber diskutieren. Und in dem Fall wird es für mich wieder ein symptomatischer Fall. Sie haben gerade am Anfang schon gesagt, Cancel Culture. Wenn man jemanden von vornherein auslädt, dann kann man ja eben nicht diskutieren. Und das ist das Problem. Und das sieht man ja auch an verschiedenen anderen Fällen, wenn wir uns Axel Krause angucken, den Leipziger Künstler, der von der Leipziger Kunstschau ausgeladen worden ist. Oder die große Diskussion um Achille Mbembe, den Philosophen. Es ist anscheinend uns nicht mehr möglich, auch mit unliebsamen Meinungen uns zusammen auf ein Podium zu setzen und vielleicht dadurch auch Menschen umzustimmen. Und so spielt man, würde ich sagen, jetzt etwas verknappt gesagt, Rechten in die Hände, weil die können natürlich sagen, ja, seht ihr mal, es gibt einen Meinungskorridor, man darf noch nicht mal das sagen, man darf es noch nicht mal als Satire sagen. Das halte ich für problematisch und wird zu einer Polarisierung, die wir ja ohnehin schon haben, wird die weiterhin vorantreiben.
Das sagt meine Kollegin Wiebke Poromka zum Fall Lisa Eckhardt. Die Kabarettistin wurde ausgeladen, sollte mit ihrem Roman auftreten beim Hamburger Literaturfestival Harbourfront. Jetzt habe ich hier zwei ausnehmend schöne Bücher auf dem Tisch. Zwei Bücher mit Gedichten für junge Leser. Niels Mohr hat diese Gedichte geschrieben. Das ist ein Autor, der unter anderem mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet wurde. Und der ist jetzt in Hamburg für uns in der Leitung. Guten Tag, Herr Mohl.
Guten Morgen.
Und für diese beiden Bücher hat Katharina Greve Bilder gezeichnet. Die hat wiederum unter anderem den Max-und-Moritz-Preis bekommen für ihren Webcomic Das Hochhaus. Die ist hier im Studio. Willkommen, Frau Greve.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Schön, dass Sie beide da sind. König der Kinder, so heißt eins dieser Bücher. Herr Mohl, wer ist denn der König der Kinder?
In dem Buch ist es ein Großvater, der mit seinen Kindern spielt. Und wenn man die Verbindung zur Widmung schlägt, dann ist es mein Vater, der ein besonderes Sensorium für kleine Kinder hatte, schon immer hatte. Es war für mich schön als Kind und später für seine Enkel. Aber es war immer so, überall wo kleine Kinder waren, hat mein Vater sie magisch angezogen, was immer ein schönes Bild war. Er war 1,93 Meter groß und gern umgeben von kleinen Menschen.
Also königliche Statur auch. Und in dem Gedicht, in dem eins heißt ja auch König der Kinder. Wie stellen Sie denn Ihren Vater oder diese Figur da vor?
Er hatte die Gabe, und das, so geht es der Figur in dem Gedicht auch, wirklich Kinder so anzusprechen, wie sie es gerne mögen, auf ganz fantastische Art und Weise. Also wo aus Kleinigkeiten, aus Steinen Gegenstände werden, die wertvoll und kostbar sind und so weiter, der sich auf jedes Spiel einlassen konnte.
Katharina Grewe, für Sie haben wir jetzt was Besonderes von einem jungen Leser und Bilderbetrachter. Das ist Jonas, der Sohn einer Kollegin. Der beschreibt jetzt hier mal, was er auf einem ihrer Bilder sieht, nämlich dem Coverbild zu König der Tiere. Hören wir uns mal an.
Ach, ich sehe ein Gedichtenbuch. Ein Löwe hat einen coolen Körper mit Beinen und einen Schweineschwanz. Und auf ihn ist ein Hund mit einem Hühnerkopf und Hals. Und dann kommt noch ein Schaf mit einem Mausekopf. Und dann kommt noch ein Fisch mit einem Vogelkopf.
Also das sieht Jonas auf dem König der Kinder Buchcover, ein Fisch mit Vogelkopf und andere gemixte Tiere. Das Bild, Frau Grewe, das bezieht sich auf das Gedicht Blüsche Fubbern, bei denen immer so die Anfangsbuchstaben gemixt werden. Wie sind Sie denn von blischenden Fubbern zu Fischen mit Vogelköpfen gekommen?
Ja, das war schon eine kleine Herausforderung, weil es eben ein Wortspielgedicht ist, bei dem immer die Anfangsbuchstaben vertauscht sind. Und dann habe ich das versucht, eins zu eins auf eine Zeichnung zu übertragen und habe also die Tiere, die da drin vorkommen, also sozusagen Kopf des Tieres gleich Anfangsbuchstabe und dann habe ich die Köpfe der Tiere vertauscht.
Sie machen ja sonst eigentlich eigene Bücher. Wieso haben Sie sich jetzt eigentlich von dem Herrn Mohl einspannen lassen für seine neuen Bücher?
Gute Frage. Am Honorar kann es nicht gelegen haben. Nein, ich fand die Idee ganz bezaubernd. Also Herr Mohl oder Nils Mohl und ich, wir kennen uns irgendwie schon aus der Schulzeit und haben aber noch nie zusammengearbeitet. Und ich fand die Frage irgendwie total nett. Mir haben die Gedichte gut gefallen, die mir Nils sozusagen als Probe zugespielt hat und hatte da gleich Bilder zu im Kopf. Und dann dachte ich so, ach Gott, warum mal nicht? Warum mal nicht nur Illustration?
Und Herr Mohl, wenn es jetzt nicht nur an der Freundschaft aus Schulzeiten lag, sondern auch an den Bildern von Katharina Grewe, was schätzen Sie denn an Ihren Bildern?
Ja, ich bin einfach ein großer Fan dieser Schlichtheit und vor allen Dingen des Witzes. Also ist für mich ja ohnehin ein absolutes Rätsel. Ich kann nicht zeichnen, ich konnte nie wirklich gut zeichnen und bewundere alle, die das können. Und vor allen Dingen liebe ich die Schlichtheit, diesen einfachen Strich. Und mir ging es einfach so, wir haben zu Schülerzeitungstagen das Horoskop zusammen gemacht. Und ich habe eigentlich seit meiner Schriftstellerlebens darauf gehofft, dass irgendwann ein Buch kommt, wo ich Katharina dann fragen kann, ob sie nicht Lust hat. Und jetzt war es soweit.
Hier ist ein Traum wahr geworden mit diesen Büchern.
Das mit dem Horoskop habe ich ja irgendwie tatsächlich verdrängt und erst wieder in dem Buch gelesen.
Jetzt sagen Sie, Herr Mohl, Sie können überhaupt nicht zeichnen. Zum Glück, dass Katharina Grewe das so toll kann. Aber würden Sie trotzdem sagen, Sie beide, gibt es eigentlich Verwandtschaften zwischen Gedichten und gezeichneten Bildern? Vielleicht, wenn Frau Grewe Sie anfangen?
Naja, also zwischen allen darstellenden oder irgendwie erzählenden Künsten gibt es Verwandtschaften und ein Gedicht kann natürlich, sagen wir, sehr komprimiert mehr erzählen als ein Bild, aber erzählen können beide Formen.
Und was würden Sie sagen, Herr Mohl?
Ich fand, das war eine Spitzenantwort. Und tatsächlich ist es ja so, Katharina ist ja auch eine begnadete Cartoonistin und eben in der Lage, wirklich auf ganz kleinem Raum große Geschichten zu erzählen. Und idealerweise schaffen das Gedichte natürlich auch mit dem wenigen Platz, die haben, eine kleine Geschichte zu erzählen, die in den Köpfen dann hoffentlich größer und größer wird. Und das, was mir jetzt so besonders gut gefallen hat an diesen Illustrationen, ist eben, dass sie nicht illustrieren, sondern eben ihre eigene Geschichte noch miterzählen.
Jetzt könnte man also Sie haben gerade auch gesagt, auf wenig Raum wird da etwas entfaltet. Kann man auch sagen, eigentlich super Formen für unser Short-Message- und Instagram-Zeitalter, oder? Also passender Gedichte und Bilder besonders gut heute wieder. Was machen Sie da für Erfahrungen oder was sagen Sie beide dazu?
Nils?
Ja, ich habe als Werbemaßnahme, weil ich ja wusste, dass Mitte dieses Jahres diese Gedichtbände erschienen, am Anfang des Jahres beschlossen, dass ich jeden Montag auf Instagram ein Gedicht poste. Eben auch aus diesem Gedanken heraus, dass es so eigentlich eine super Form ist. Also die Gedichte sind halt kurz, ein Bild lang sozusagen. Und es gibt da draußen, glaube ich, schon ein Interesse an dieser kurzen Form. Ich glaube eher, dass, und wir sind ja auch umgeben in einem Fort von Reimen und kurzen Gedichten, meistens in Form von Popsongs und so weiter. Also das ist schon,
im besten Falle, so, ich meine. Und nicht, also ich meine, eigentlich ist es ja noch mehr Werbung, oder?
In der Werbung gibt es auch viel Reim, das ist wohl wahr. Dann hören wir mal keine Werbung, sondern noch eins ihrer Gedichte aus dem Band König der Kinder. Ja, genau, hören wir rein.
Ich und du, wo immer du, da immer ich. Wann immer du, dann immer ich. Wie immer du, so immer ich. Was immer du, das immer ich. Ich immer du. Du immer ich. Wieso nur du? Du immer zu. Ich weiß es nicht.
Ich und du, ein Gedicht von Nils Mohl, hier gelesen von Johanna Polley und Luca Lehnert. Und da finde ich ja interessant, dass das Thema des Gedichts, also diese Nähe zwischen ich und du, dass die ganz in die Form eingegangen ist des Gedichts, dass du und ich da immer parallel ganz nah beieinander stehen. Herr Mohl, versuchen Sie das öfter so, den Inhalt sozusagen in die Form zu kriegen?
Ja, das ist ja der große Spaß beim Dichten. Also die Sachen springen ein. So an und dann entdeckt man das Gedicht gewissermaßen. Also man wirklich, das ist die Freude beim Dicht, dass man es entdeckt. Also man hat zwei einfache Worte, ich und du. Hier steht zum Beispiel auf meinem Schreibtisch das Buch von Martin Buber, das so heißt. Und dann fragt man sich, was man aus dieser kurzen Form machen kann. Und dann kommt das Gedicht und das Schöne ist, es gibt von dieser Aufnahme von Johanna Polley und Luca Lehnert verschiedene Versionen und da wird einem dann auch nochmal klar, dass das Gedicht sich ja erst im Leser oder im Interpreten vollendet. Also es gibt also diese fröhliche Version, die wir gerade gehört haben, aber man kann es genauso gut nachdenklich sprechen und dann wird es zu etwas sehr Melancholischem.
Jetzt haben wir über eins ihrer Gemeinschaftswerke gesprochen, König der Kinder ist das eine Buch. Dann gibt es ein zweites, auch jetzt erschienen, Tänze der Untertanen heißt das. Und das sind 40 Gedichte jetzt wiederum, ich lese mal aus dem Klappentext vor, 40 Gedichte für Jugendliche und alle anderen mit Lust auf Langohren, Bashing, Schüttelreime, ein pornografisches Haiku und scharfsinnig illustrierte Lyrik. Herr Mohl, bei diesen Gedichten für Jugendliche, was haben Sie da anders gemacht, verglichen mit den Gedichten für Kinder?
Gar nicht so wahnsinnig viel, aber ich glaube, die Themen interessieren Kinder dann vielleicht nicht mehr so. Also es ist ganz, ganz spannend, jetzt auch im Nachhinein für mich zu entdecken, was die Unterschiede sind. Also klassische Kindergedichte lieben ja zum Beispiel diese Tiergedichte, haben wir ja vorhin schon über über die Bremer Stadtmusikanten gesprochen, die auf dem Cover auch zu sehen sind. Und die verschwinden dann ab einem gewissen Punkt oder dann einfach und werden zu eher die menschlichen Fragen, zwischenmenschlichen Fragen treten mehr in den Vordergrund. Die Abenteuer werden andere. Dann tauchen eben keine Piraten mehr auf, sondern dann sind es merkwürdige Tiere, die einem den Rücken hochkrabbeln in bestimmten Situationen, wenn man die Welt nicht mehr versteht. Und insofern sind es, glaube ich, Gedichte, die durchaus auch Kinder ansprechen würden, aber vielleicht nicht so interessieren. Also die Grenzen sind ja auch sehr fließend und verwischend.
Ja, und bei den Bildern, die Sie gefunden haben, Katharina Grebe, für diesen Band mit Gedichten für etwas ältere junge Menschen, da hatte ich den Eindruck, dass die Bilder dann geheimnisvoller werden, dass sie mehr mit Symbolen arbeiten, dass es da mehr zu entschlüsseln gibt.
Ja, genau. Also ich dachte, Lesenden ab 12 kann man schon ein bisschen mehr abverlangen. Und mein Ziel war, ich habe es natürlich nicht überall hingekriegt, aber am allerliebsten hätte ich aus allen Illustrationen noch so kleine Denksportaufgaben gemacht. Und das ist mir halt mal mehr und mal weniger gelungen.
Sie haben gesagt, Herr Mohl, es wären andere Themen wichtig. Da sind wir natürlich sofort beim pornografischen Haiku. Können wir das vielleicht zum Abschied noch hören? Haben Sie es auswendig parat? Oder im Buch?
Hey, ich habe das Buch hier dankenswerterweise lesen. Das hätte ich jetzt wahnsinnig angefangen zu schwitzen, weil ich meine eigenen Gedichte nicht auswendig kann. Aber den möchte ich sehen, der 80 Gedichte auswendig kann.
Ja, das stimmt. Wir hören.
Also, pornografisches Haiku. Pass auf, Mensch trifft Mensch. Stell dir vor, es wird intim. Hast du? Du Ferkel.
Das pornografische Haiku aus dem Band Tänze der Untertanen. So heißt das eine Buch von Niels Mohl und Katharina Grewe, das andere König der Kinder. Die haben jeweils 64 Seiten, kosten 16 Euro, sind im Verlag Mixed Vision erschienen. Danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei uns.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Lyrischer Tageskommentar.
Wir sind im Lyrik-Sommer hier in unserem Programm im August im Deutschlandfunk Kultur. Eben haben wir ja über Gedichte für Kinder und Jugendliche gesprochen. Wir fragen für unseren Lyrik-Sommer auch nach bei Dichterinnen und Dichtern, was sie zur Lage der Welt sagen mit ihren lyrischen Mitteln. Hier ist ein lyrischer Kommentar der Autorin Maren Kames.
Frei zusammengespeichelter O-Ton-Corona-Demonstration vom 1. August 2020. Wir sind beschränkt. Wir sind so beschränkt, wir können vor lauter Maßnahmen die Staatsform nicht mehr erkennen. Wir sind so beschränkt, wir können eine Pandemie nicht mehr von einer Diktatur unterscheiden. Wir sind auf jeden Fall im Nachteil. Wir sind auf jeden Fall bedroht. Wir sind Schwebeteilchen. Wir sind so frei, wir flottieren am Meinungsdiktat vorbei per Fernverkehr quer durch die Republik zum Brandenburger Tor und machen ohne Mundschutz unserer Spuckeluft. Wir fahren nach Berlin und gehen da viral. Wir fahren nach Berlin und baden da im Aerosol. Wir sind aerosolidarisch, wir sind immun. Wir machen Welle gegen euren Verblendungszusammenhang. Wir bilden einen großen, schönen Antikörper. Wir können vor lauter Aerosol die eigenen Parolen nicht verstehen. Rechts, links, rechts, links, egal. Wir sind auf jeden Fall belogen. Globale Not und Tote? Anderswo. Wir sind auf jeden Fall betrogen. Wir sind politisch so sensibel, wir sind durch ein Stück Stoff schon fremdgelenkt. Wir sind so mordspenibel, an diese Maske ist das deutsche Glück gehängt. Wir sind beschränkt. Wir sind beschränkt. Wir sind auf jeden Fall gekränkt.
Unsere Lesart-Redaktion hier im Deutschlandfunk Kultur hat einmal im Monat immer einen besonders harten Job. Dann müssen die nämlich entscheiden aus all den Büchern, die wir hier vorstellen. Das sind viele, sage ich Ihnen, jeden Monat. Müssen sie fünf aussuchen, nämlich unsere fünf neuen Buchempfehlungen für jeden Monat. Bücher also, die unsere Redaktion besonders interessant findet. Und diesen Job haben diesmal übernommen Stefanie von Oppen und Christian Raab-Hansel aus unserer Redaktion. Seien Sie beide willkommen. Hallo.
Hallo. Ja, hallo.
Bei einem Buch, wenn ich das so sehe, denke ich erstmal, naja, Empfehlung, will ich da wirklich mehr wissen? Da sehe ich auf dem Cover Messer und Gabel, schöner weißer Teller, aber auf dem Teller eine große, fette, grün-weiße, ich würde sagen, eklige Made. Insektenessen heißt das Buch. Warum empfehlen Sie sowas?
Insektenessen, wir empfehlen das. Ich finde das Buch ganz großartig und das ist wirklich ernst gemeint. Also in diesem Buch finden wir nicht nur wissenschaftliche Hintergründe, sondern da finden wir auch wirklich Rezepte. Wie kann ich mir selber Müsli-Riegel aus Mehlwürmern machen oder Cricket Carrot Cupcakes, also Grillen Karotten Cupcakes und dergleichen oder Grillenbällchen mit Tomatensalsa. Sie sagen eklig, ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, man denkt dann erstmal so an Kakerlaken und kleine Krabbelbeinchen, ja, lecker, und dergleichen. Ja. Der Autor, der Ernährungswissenschaftler Florian Schweigert, der erklärt aber, naja, wir ekeln uns da vor kleinen Beinchen. Erstaunlicherweise ekeln wir uns gar nicht, wenn die Tiere mit den kleinen Beinchen aus dem Meer kommen. Was ist mit Shrimps? Oder wir essen Hummer. Hummer sind Aasfresser. Ist das nicht eklig? Oder wir essen gerne Honig. Honig entsteht, indem die Bienen den Fruchtnektar einsammeln, den runterschlucken, dann schon mal ein bisschen verdauen, dann wieder hochwürgen, dann die nächste Biene ihn im Stock wieder runterschluckt, wieder weiter verdaut und am Ende hat man diese zähe Masse aus Speichel und Mageninhalt. Und das finden wir total lecker. Also er sagt irgendwie, es hat viel mit Gewohnheit zu tun, was man so lecker findet. Hat sich auch schon geändert. Früher hat man hier sogar Maikäferkandierte gegessen. Und es gibt sehr viele Gründe, weil die Nährwerte sind toll. Es ist ökologisch, wäre es ein Riesenfortschritt. Es spricht wahnsinnig viel dafür. Es gibt auch schon die Gesetzeslage und hin und wieder findet man auch in Supermärkten schon zum Beispiel Insektenburger, die man auf den Grill werfen kann. Oder ja, es ist vor allem eigentlich in Form von Zusatz. Also dass Insekten und eben Würmer, gerade Mehlwürmer, gemahlen werden und dann reingerührt werden, wo er sagt, das ist so in unseren Breitengraden, wo wir es nicht so gewohnt sind, vielleicht der einfachere Weg. Aber trotzdem, es gibt schon 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die essen tagtäglich schon Insekten. Ich spreche viel dafür, dass wir es auch tun. Und wer es mal ausprobieren will, er hat am Ende sogar noch eine richtige Erklärung, wie man selber Mehlwürmer züchten kann. Ganz großartig.
Okay, Insektenessen von Florian J. Schweigert. Ich bin überzeugt, dass das interessant ist, aber vielleicht trotzdem zu hochgewirkten Sachen jetzt mal. Vielleicht ein Kontrast, etwas schöne Literatur, etwas Belletristik. Stefanie von Oppenheim, hätten Sie da etwas für uns im Kontrast?
Ja, also ob das jetzt nur schön ist, kann ich, das müssen die Leserinnen und Leser entscheiden da draußen. Also mein absoluter Favorit auf dieser Liste ist Die Annonce von der französischen Schriftstellerin Marie-Hélène Lafont. Und Marie-Hélène Lafont, muss man wissen, ist in Frankreich schon relativ bekannt und preisgekrönt. Und das ist jetzt ihr erstes ins Deutsch übersetzte Buch, das der Rotpunkt Verlag entdeckt hat. Und es geht darin um eine Geschichte, so eine Art Bauer sucht Frau-Geschichte auf Französisch. Ein Bauer aus der Auvergne gibt eine Annonce auf und findet eine Frau aus dem hohen Norden, eine Arbeiterin, die bislang alles andere als Glück mit ihren Männern hatte. Und da zieht sie also mit ihrem Sohn direkt zu diesem Bauern, muss dann aber leider feststellen, dass die Verwandtschaft dieses Bauern so gar nicht begeistert von ihrer Anwesenheit ist und hat damit sehr zu kämpfen. Aber gegen all diese Widerstände kommt es zu einer sehr berührenden Liebesgeschichte, in der dann irgendwann auch dieser Sohn sehr in den Mittelpunkt rückt. Also der ist dann irgendwann das bindende Glied zwischen allen Beteiligten. Und das ist wirklich wunderbar erzählt und wie ich schon sagte, sehr berührend, sehr fein, sehr beiläufig und unaufgeregt, aber ganz großartig. Und zugleich ist dieses Buch aber auch eine Art Milieustudie über ein Dasein in der Arbeiterklasse in Frankreich und über das bäuerliche Leben, das im Moment ja auch eher im Verschwinden ist. Und Hélène Lafont oder Marie-Hélène Lafont, muss man wissen, kommt selbst von einem Bauernhof und beschreibt immer wieder Geschichten aus dieser Welt. Dann habe ich noch einen zweiten Favoriten. Das ist das Buch Ein Wochenende von der Australierin Charlotte Wood. Darin geht es um 4 Freundinnen, von denen gerade eine gestorben ist und die anderen 3 treffen sich in deren Wochenendhaus. Und es ist wirklich fantastisch, mit welcher Beobachtungsgabe Wood die Charaktere dieser Frauen entwickelt und beschreibt, was eine alte Freundschaft ausmacht. Und man erkennt im Laufe der Zeit, dass man eben selbst die besten Freundinnen niemals wirklich gut kennen kann. Und was dann noch so ganz nebenbei erzählt wird, spielt natürlich immer eine Rolle, wenn es um Frauen über 50 geht, die Auseinandersetzung mit dem Altern. Aber auch das beschreibt diese Charlotte Wood sehr lebensklug und warmherzig. Also es ist wirklich ein ganz tolles und empfehlenswertes Buch.
Das Buch von Charlotte Wood, Ein Wochenende, steht auf unserer Empfehlungsliste, auch die Annonce von Marie-Hélène Lafont. Wir haben auch eine deutschsprachige Autorin, Nina Bußmann, mit Dickicht dabei. Und wir können noch schauen auf einen Titel, das ist wiederum ein Bildband. Sie sehen schon die Bandbreite unserer, auch der verschiedenen Bucharten, die wir da am Start haben. Der Bildband kommt von Xavier Tapies. Banksy Provokation heißt der. Banksy, der Street-Art-Künstler, ist ja schon seit über 20 Jahren aktiv. Was von ihm wird denn gezeigt jetzt in diesem Band?
Das ist wirklich eine Werkschau quasi, dieses weltberühmten Street-Art-Künstlers, eben von den Anfängen 99 bis heute. Ist ein bisschen wie ein Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung, die in der ganzen Welt an den Wänden hängt oder mal hing. Ist auch so aufgebaut. Ne? Auf der rechten Seite sehen wir immer die Bilder und auf der linken Seite sehen wir immer die Beschreibungen. Und jetzt muss ich was sagen, was ich an dieser Stelle sonst nie sagen würde, weil das ja unsere Empfehlungsliste ist. Die Texte sind furchtbar.
Jetzt bin ich gespannt, wie Sie den Dreh zur Empfehlung kriegen.
Banksy selbst, der hat ja so viel Witz. Das ist doppelbödig und das ist geistreich. Diese Texte, die sind gar nicht witzig, die sind gar nicht geistreich, die sind platt. Also da wird wirklich gewettert gegen die Cops, gegen die Banker, gegen die Politik, gegen das Establishment. Und alles ist dann immer widerlich und furchtbar, der Kunstbetrieb. Und dieses anti-elitäre Gehabe ist ehrlich gesagt ziemlich elitär in sich selbst. Jetzt ist der Gag, dass Banksy selber ja genau diese Sachen auch aufspießt, den Kunstbetrieb zum Beispiel, aber eben so viel intelligenter. Also wenn zum Beispiel auch überhaupt nicht zu erkennen ist, was ist denn jetzt eigentlich Kunst und was nicht, das ist ja so ein Thema, das sich bei ihm durchzieht. Und wenn es dann zum Beispiel von ihm ein Wandgemälde gibt, dann malt er so einen Maler mit Pinsel und Farbpalette in der Hand, mit Hut und so einem Schnurrbart, sehr letztes Jahrhundert. Und der scheint an die Wand zu malen eine riesige pubertäre Strichzeichnung von einem Penis. Und wir wissen nicht, hat Banksy diese Zeichnung vorgefunden und den Maler ergänzt oder ist das alles ein Kunstwerk? Und ja, das ist dann eben so auch der Titel dieses Bildes, Vandalismus ist Kunst. Und das ist so raffiniert und weil die Texte, so furchtbar sie geschrieben sind, immer noch den Kontext bieten, warum ist da was, in welchem Jahr, an welchem Haus, und das ist bei Banksy auch so wichtig. Deswegen insgesamt ignorieren Sie den Tonfall und genießen Sie die Bilder.
In dem Band Banksy Provokation von Xavier Tapies, eine der fünf dringenden Empfehlungen aus unserer Redaktion zum Lesen und Anschauen für den Monat August oder für später. Empfehlung von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank an Stefanie von Oppen und Christian Rapphansel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Essays von Elliot Weinberger, die verzaubern die Welt und verändern unser Denken. Sie sind Wunderwerke. Wow, das war in der Zeit zu lesen. Weinberger, der schreibt in seinen Essays über die unterschiedlichsten Dinge, über den Geschmack des Herbstes, über aztekische Opferrituale, über Nashörner in der Weltgeschichte. Berühmt geworden ist ein Text von ihm über Nacktmulle. Elliot Weinberger hat aber auch immer wieder über die Politik geschrieben und das tut er auch in seinem neuen Buch, das heißt Neulich in Amerika. Unsere Kritikerin Katharina Teutsch hat das für uns gelesen. Hallo, Frau Teutsch.
Guten Morgen.
Die Republikaner, ein Prosagedicht, so heißt einer der Texte in dem Buch. Da staunt man ja. Wie macht denn Weinberger aus den Republikanern ein Prosagedicht?
Ja, also wenn man unterstellt, dass Republikaner für Elliot Weinberger auch so was Ähnliches wie Nacktmulle sind, dann kommt man der Sache vielleicht schon näher. Also dieser Titel enthält zwei Schlagworte, die man unbedingt braucht, um zu verstehen, was Elliot Weinberger zur Kunstform meiner Ansicht nach verfeinert hat, nämlich Republikaner und Gedicht. Weinberger ist kein Republikaner, das wird einem bei der Lektüre schnell deutlich. Er findet vor allem an den extremsten Exemplaren so ziemlich alles abstoßend, also die Kreationisten, die Waffenlobby, die offenen Rassisten, die Sexisten, die Isolationisten und so weiter. Das Angenehme ist jetzt aber, dass er nicht empört leitartikelt wie seine Journalistenfreunde. Das hat er nämlich gar nicht nötig als Essayist. Es reicht nämlich völlig aus, einfach knapp an bestimmte Aussagen von herausragenden Republikanern der letzten 15, 20 Jahre zu erinnern. Und das macht Weinberger dann in endlosen Strophen, wie bei einem Prosagedicht im Grunde. Um mal ein Beispiel zu geben, über Elaine Chao, Außenministerin unter Bush dem Jüngeren, heißt es kurz und knapp bei Weinberger. Ihre Behörde gibt eine Broschüre mit Tipps für Arbeitgeber heraus, wie sie... Hören Sie mich noch?
Eben hatten wir einen kurzen Aussetzer. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück und noch mal, Sie wollten gerade ein Beispiel geben, wenn Sie da noch mal vielleicht von vorne anfangen. Da haben wir ein Stück verpasst.
Genau, ja. Also über Elaine Chao, Außenministerin, Arbeitsministerin unter Bush dem Jüngeren, heißt es kurz und knapp. Ihre Behörde gibt eine Broschüre mit Tipps für Arbeitgeber heraus, wie sie die Bezahlung von Überstunden vermeiden können. Und über einen Senator aus Mississippi heißt es, er wurde zum Einsatz von Kampfhunden bei der Folter irakischer Gefangener befragt. Es ist nichts dabei, einen Hund auf jemanden loszulassen, außer er frisst ihn auf, soll er gesagt haben.
Das ist die Methode jetzt in diesem Prosagedicht, die Republikaner. Und das ist ja ein Text von vielen Texten aus diesem Band. Geht er da in den anderen Texten mit einer ähnlichen Methode vor, also Aussagen zu rekombinieren?
Ja, also fast alle hier versammelten Essays, die den Zeitraum abdecken zwischen der ersten Bush-Amtszeit von 2001 und unserer Gegenwart unter Donald Trump, sind extrem rhetorisch und, wenn man so will, effektvoll gestaltet. Ein Mittel, das Weinberger super beherrscht, das ist die Aufzählung, also die Wiederholung. Was ich hörte vom Irak ist zum Beispiel eine Chronik des Scheiterns. In aller Seelenruhe zitiert Weinberger da den damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney mit seinem berühmten Satz über Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen. Und gegen Ende des Textes lesen wir dann eine kleinlaute Aussage von Paul Wolfowitz, der zugibt, dass der Einmarschgrund eine Erfindung des politischen Establishments gewesen sei. Also es wird wirklich nur gesagt,
oder
gesampelt bei Weinberger, nichts Eigentliches, ja, jetzt ist die Verbindung wieder schlecht.
Es gab leider wieder
nichts Eigenes hinzugefügt.
Wir wechseln mal aufs Telefon und machen gleich per Telefon weiter. Mal sehen, ob wir das hier jetzt direkt im Anschluss hinkriegen. Wir reden über das Buch von Elliot Weinberger.
Ich nehme an.
Neulich in Amerika und versuchen das jetzt übers Telefon zu machen. Ganz kleinen Moment. Dafür muss ich hier noch was umschalten. Sekunde. Wenn das jetzt funktioniert, funktioniert leider nicht. Vielleicht funktioniert es jetzt. Eine kleine technische Operation, aber wenn alles richtig ist, müssten Sie jetzt wieder da sein übers Telefon, Frau Teutsch.
Ja,
wunderbar.
Ich höre Sie.
Dann, wir waren gerade an dem Punkt, Sie haben gerade erläutert, wie Weinberger auch in den anderen Texten vorgeht in dem Band. Was würden Sie denn sagen? Wie ist denn der Effekt jetzt auf den Leser dieser Methode, zum Beispiel die Republikaner in so ein Prosagedicht zu verwandeln?
Ja, wie gesagt, diese Karl-Kraushafte Kunst des entlarvenden Zitats, die ist ganz toll, weil sie den vermeintlichen Wahnsinn als Methode zeigt, indem sie nämlich die Sprache der Demagogen ausstellt. Weinberger zeigt einfach, wie viele menschenverachtende, undemokratische, unsolidarische und einfach auch unfassbar dumme Dinge von hochrangigen Politikern im Wahlkampf und auch sonst so gesagt wurden. Also auf die Frage, wie Trump zum Thema Waterboarding stehe, hat er mal gesagt, ich liebe es. Oder Trumps Wahlkampfteam gebraucht in seinen Facebook-Kampagnen das Wort Invasion mit Bezug auf Einwanderer insgesamt 2200 Mal. Und da braucht man dann eigentlich auch keine Analyse mehr folgen zu lassen.
Das macht Elliot Weinberger in seinem Buch Neulich in Amerika. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Beatrice Fassbender, Eike Schönfeld und Peter Thorberg. Im Bärenberg Verlag ist das erschienen mit 270 Seiten. Besten Dank an Katharina Deutsch für diese Kritik.